Ja, ihr lieben jungen Geschwister, ich freue mich sehr, dass ich heute Nachmittag noch die Möglichkeit habe, auch zu euch zu sprechen. Mir ist es immer wieder ein Herzensanliegen, gerade auch mit der Jugend, mit den jungen Christen zu reden, einfach weil ich immer wieder empfinde, dass in der heutigen Zeit ein ganz gewaltiger Kampf tobt in der unsichtbaren Welt um die Herzen der jungen Christen, um die Herzen derer, die sich zumindest zu Christus bekennen. Wo jeder Einzelne ganz persönlich steht, das weiß Gott, das weiß vielleicht der Einzelne. Aber es ist doch so, dass wir wirklich feststellen können, in dieser letzten Zeit zieht der Satan alle Register, um Menschen, die sich zu dem Herrn Jesus bekehrt haben, die dem Herrn Jesus nachfolgen wollen, auf einen falschen Weg zu ziehen. Und da ist es mir einfach wichtig, auch aus meiner persönlichen Lebenserfahrung und auch aus dem Wort Gottes einfach zu ermuntern zu einer klaren Nachfolge, zu einem klaren Weg mit dem Herrn Jesus Christus. Ich möchte am Anfang etwas lesen aus dem Matthäusevangelium, aus dem 17. Kapitel, das gerade in der heutigen Zeit ganz besonders für uns gilt. Matthäus 7, Vers 13 und 14. Da lesen wir, wie der Herr Jesus sagt, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Wenn wir heute ansehen, was, sag mal, in der Szenerie der Evangelikalen, derer, die sich zur Bibel, zu Christus bekennen, gerade auch für Jugendliche geschrieben wird, angeboten wird, vertrieben wird, dann finden wir, dass gerade diese Alternative dieser zwei Wege heute ganz, ganz besonders aktuell ist. Der Feind versucht heute mitten in der Christenheit den breiten Weg als einen guten, gangbaren Weg ins Himmelreich anzupreisen. Der Teufel versucht auf alle mögliche Weise jungen Christen einzureden, sie könnten Spaß haben, ruhig auch in Sünde leben, ruhig Selbstverwirklichung und Eigenwillen und Rebellion und Weltförmigkeit betreiben und trotzdem sind sie gerettet und trotzdem kommen sie ganz sicher in den Himmel. Ja? Heute wird ein anderer Jesus verkündigt als der, der in der Bibel geschrieben steht. Dieses beunruhigende Wort finden wir ja im 2. Korintherbrief. Und es ist heute mehr denn je die Situation, dass der Feind, die Schlange, versucht, Menschen irre zu führen, indem ein falscher Jesus, ein falsches Evangelium und ein falscher Geist ausgebreitet wird unter besonders auch jungen Menschen. Jungen Menschen, die noch nicht so die Lebenserfahrung, die geistliche Reife, die Gründung im Wort Gottes haben, um wirklich auch beurteilen und erkennen zu können, was da ihnen angeboten wird. Paulus schreibt in 2. Korinther 11, ab Vers 2 zu den Korinthern, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Also hier sehen wir eine Warnung. Die Korinther waren ja echte Christen. Sie waren wiedergeboren. Paulus selber hat sie zur Bekehrung geführt. Aber sie waren fleischlich. Das haben wir heute Morgen gehört. Ja, sie waren, haben menschlich gedacht, sie waren oberflächliche Christen, ungefestigt im Wort. Und als da Verführer kamen und ihnen einen anderen Jesus, ein anderes Evangelium gebracht haben, da haben die nichts gemerkt. Da hat keine Alarmglocke geschrillt, sondern die gesagt, oh, das ist aber auch eine schöne Botschaft. Ja, das ist aber interessant, was die da sagen. Habe ich noch nie gehört, aber es klingt gut. Ja, und das ist die Not, die wir heute haben, dass Verführer umeinander gehen, die Botschaften bringen, die ganz oberflächlich gesprochen sehr christlich sind. Ja, der Herr Jesus spricht in Matthäus 7 nachher von den falschen Propheten. Er sagt, sie sind Wölfe, reißende Wölfe inwendig, aber wie sehen sie aus? Wie unschuldige Schafe. In Schafskleidern. Kinder Gottes. Liebe Christen. Äußerlich. Aber in Wirklichkeit reißende Wölfe. Und das ist das, was unsere Zeit so herausfordernd und ernst macht. Ja? Dass wir in einer Zeit leben, wo Irrtümer verkündet werden, die ganz ähnlich aussehen wie das Echte und Wahre. Und wo es wirklich geistliches Unterscheidungsvermögen braucht und Wachsamkeit, dass wir diese Irrtümer auch durchschauen können. Und das ist eben genau der Punkt, wenn zum Beispiel heute ganz weit ausgebreitet charismatische Gemeinden die jungen Leute einfangen. Ja, sie tun das damit, dass sie ihnen sagen, hier bei uns geht die Post ab, wir haben eine Disco jeden Sonntagmorgen, da kannst du in der Anbetung Gottes tanzen bis zur Ekstase. Ja, und das Ganze dann ruhig auch in Minirock und mit Schmuck und allem und völlig weltförmig, ja, wie in einer weltlichen Disco, aber es hat ein frommes Mäntelchen. Und dann heißt es, das ist doch interessantes Christsein, da kannst du dich auch noch selber verwirklichen und bist trotzdem fromm. Ja, das sind zum Beispiel solche Dinge. Und dann merkt man nicht, dass da ein anderer Jesus verkündigt wird. Ein Jesus, der nicht wie der Herr, der echte Herr, zur Kreuzesnachfolge aufruft, zur Selbstverleugnung, sondern er sagt, verwirkliche dich selbst, flippe aus, hab Spaß und dann kommst du trotzdem in den Himmel. Ja? Das sind so diese Botschaften, die da gebracht werden und hunderte, tausende von jungen Menschen sammeln sich in diesen Gemeinden, so wie sich die Motten sammeln, wenn da ein entsprechendes Locklicht aufgestellt wird. Ja? Und es ist eine ganz schreckliche Sache, dass da Menschen dann, die vielleicht nie den echten Herrn kennengelernt haben, plötzlich auf einen breiten Weg kommen und man sagt ihnen, das ist doch toll, da kannst du wunderbar Christ sein, das ist spannend und du kriegst dann auch die Hände aufgelegt, dann siehst du Visionen, dann hörst du Stimmen und dann sagt dir Gott, dass du als Missionar berufen bist, du hast eine tolle Aufgabe, interessante Erlebnisse, Erfahrungen und diese ganzen Dinge werden den Menschen nahegebracht. Und die meisten merken gar nicht, da fehlt etwas Entscheidendes. Es fehlt das Kreuz. Es fehlt die Botschaft von der Verdorbenheit und Verlorenheit des Sünders. Es fehlt der Aufruf zu einer klaren Bekehrung. Man sagt schon noch, nimm Jesus an, ja, aber wie denn, ja? Ohne Umkehr, ohne klaren Glauben, als ein Gefühlserlebnis. Lass dir die Hände auflegen, empfang den Heiligen Geist. Und was empfangen wird, ist ein falscher Geist. Dann fallen die Leute um. Zappeln, schreien wie die Tiere, ja, Toronto, das sind die Dinge, die in den charismatischen Gemeinden dann passieren, ja. Und es sieht irgendwo christlich aus, aber es ist nicht christlich. Das ist heute die ganz große Not, dass der Feind umhergeht und jungen Christen eine Alternative anbietet zu diesem scheinbar so trockenen und schwierigen, steilen, engen Pfad, der in den bibeltreuen Gemeinden immer noch verkündigt wird. Ja, warum denn auf dem schmalen Pfad hochstolpern, wenn du auch auf dem breiten Weg joggen kannst, ja? Entlanglaufen kannst, mühelos, und du kommst ja trotzdem in den Himmel. Das ist so diese ganz große Verführung, die heute stattfindet. Wir wollten ja heute auch etwas hören über diese modernen Strömungen. Ich habe das jetzt mal so ganz allgemein charakterisiert. Es ist heute so, dass eben gerade die Jugend der Gegenstand der besonderen Bemühungen ist der Verführer, dass sie gerade diejenigen ansprechen wollen, die geistlich noch nicht so klar gefestigt sind und ihnen eben diese Dinge vor Augen stellen. Einen wunderbaren, bunten, interessanten Weg der Selbstverwirklichung, der dann auch noch eben mit christlichem Mäntelchen bemäntelt wird. Wir haben verschiedene Strömungen gehabt in der Vergangenheit, die meistens aus Amerika ausgebrütet wurden und dann in den Westen Europas exportiert wurden, inzwischen auch in Russland schon längst exportiert sind und eigentlich weltweit ausgebreitet wurden. Einer davon war diese Gemeindewachstumsbewegung Willow Creek, wo man sagt, wir wollen die Gemeinden umgestalten. Wir wollen, dass die Gemeinden attraktiv werden für die unbekehrten Außenstehenden. Wir wollen, dass da Kino, Disco, Theater läuft am Sonntagmorgen im Gottesdienst und dass man es alles so macht, dass also jeder Ungläubige sich dort wohlfühlt, als wie wenn er selber ins Kino oder ins Theater gehen würde. Ja, dann darf man natürlich auch nicht wie ein gläubiger Christ gekleidet sein. Man muss genauso leichtfertig sich verhalten wie die Welt und muss den Leuten es wohl machen. Die Forderungen der Prediger an die Prediger waren, predigt keine Buße, predigt nicht über Sünde, sondern erzählt den Leuten, was für Vorteile sie haben, wenn sie Christen sind. Dass sie dann im Beruf erfolgreich sind, dass sie von Krankheiten geheilt werden, dass sie Sinn in ihrem Leben bekommen. Ihr müsst das herausstellen, dann habt ihr Erfolg, dann strömen die Leute zu euch. Ja? Und die Menschen merken gar nicht, dass dabei etwas Tödliches passiert. Dass nämlich das echte Evangelium durch ein falsches ersetzt wird. Ja? Das echte Evangelium lautet nicht, wie kann ich mehr Selbstverwirklichung, mehr Sinn im Leben, mehr Kraft für meinen Beruf bekommen. Das ist nicht das echte Evangelium. Ja? Sondern das echte Evangelium ist, du bist ein Sünder, der von Gott getrennt ist, ein Rebell, der ein eigensüchtiges Leben fern von Gott führt. Du brauchst Umkehr. Du brauchst das Blut Jesu Christi, das Opfer des Herrn, damit du errettet wirst und in Gemeinschaft mit Gott kommst. Und dann wirst du auch erleben, wie Gott sich der Nöte deines Lebens annimmt. Aber er nimmt auch nicht alle weg. Ja? Er löst nicht alle unsere Probleme so, dass wir keine mehr haben. Ja? Ich denke, das erfahren wir auch, wenn wir Christen sind. Gott legt uns manchmal auch Lasten auf. Ja? Er gibt uns immer noch Dinge zu tragen, aber trotzdem ist alles anders, wenn wir den Herrn Jesus wirklich kennen. Aber diese biblische Botschaft wird nicht mehr gebracht, denn sie ist nicht attraktiv. Wegen dieser Botschaft kommen die Leute nicht scharenweise hergeströmt und wollen unbedingt den Starredner sehen, ja, der da kommt und der dann da mit Theater und Disco und allem anderen so umrahmt wird. Ja. Sondern man muss eine verflachte, eine verfälschte Botschaft bringen. Ja. Man muss einen anderen Jesus verkündigen. Nicht mehr der heilige Herr. Ich erinnere an Offenbarung 1, wo der Apostel Johannes eine Vision hat, eine echte Vision, nicht wie die Charismatiker. Ja? Und er sieht den Herrn Jesus in seiner himmlischen Herrlichkeit. Und er fällt zu Boden wie bewusstlos. Nicht auf den Rücken wie die Charismatiker, sondern auf sein Angesicht, in Anbetung, in Verehrung. Ja? Weil er überwältigt ist von der Heiligkeit und Herrlichkeit dieses Herrn. Und heute wird den Menschen ein Jesus verkündigt, wo man sagt, Jesus will dein Kumpel sein, dein Freund, du kannst mit Jesus ins Kino, ins Theater gehen, du kannst alles Mögliche machen, saufen, ja, also in diesen modernen Kreisen, ich habe das jetzt erst wieder gehört, ICF in Zürich, ja, Rock- und Popdisco, Lobpreis, weit über 1000 junge Leute aus allen möglichen bibeltreuen Gemeinden strömen hin. Einer, der mit Mühe und Not rausgekommen ist, nachdem er in der Psychiatrie war, bezeugt mir, dort wird durchaus auch Haschisch genommen, ja, beim Lobpreis, um die Musik ein bisschen besser genießen zu können, oder Ecstasy. Die Leute saufen, ja, die nehmen Drogen und das alles unter christlichem Mäntelchen. Ja. Selbstverwirklichung, Disco-Atmosphäre. Ja. Und das Ganze wird als Christentum verkauft. Ja. Es ist eine Fälschung, es ist eine raffinierte Fassade, hinter der der Satan und der Tod lauert, aber es sieht toll aus, blendend aus. Ja, und das müssen wir verstehen, ja. Der Teufel ist ein perfekter Werbestratege und Verführungskünstler, ja. Der Teufel tut seine Verführungsangebote so gestalten, dass sie nach außen hin total attraktiv wirken, ja. Als er die Eva verführt hat, da hatte er gesagt, wenn du von dieser Frucht isst, dann wirst du selber zu einem Gott werden. Ja, du brauchst Gott gar nicht mehr, du bist selber Gott. Das ist übrigens auch heute noch der Kern der falsch religiösen Verführung. Und er hat gesagt, ja, dann wirst du Gut und Böse erkennen, ja, und du wirst ein ganz tolles Leben haben. Und die Eva ist drauf reingefallen. Sie hat die Lüge geglaubt und hinterher hat sie erst festgestellt, dass es alles nicht wahr war, ja, dass sie dann den Tod schmecken musste, wie Gott es gesagt hat, und dass sie in Elend gekommen ist, in beispielloses Elend durch diesen Schritt. Aber der Teufel präsentiert seine Rechnung immer erst hinterher, wenn man seinem Lügenangebot reingefallen ist. Und genauso ist es mit diesem attraktiven, modernen Christentum. Ja, es sieht gut aus, man geht drauf zu, man kommt hinein und dann wird man plötzlich von diesen Mächten der Finsternis, die auch da dahinter stehen. Wir haben ja gelesen, 2. Korinther 11, ein anderer Geist wirkt da, nicht der Geist Gottes, ein falscher Geist. Da wird man davon ergriffen. Ja, dieser junge Mann, der war auch dann in Ekstase, im Lobpreis und hat das alles ganz toll gefunden, ja, bis er plötzlich gemerkt hat, dass diese Geister, die er da angerufen hatte, dass die plötzlich ihn um seinen Verstand gebracht haben. Ja. Und dann war er in der Psychiatrie. Und da war er ganz unten. Und dann hat er gemerkt, ich muss da raus. Es ist alles nicht echt. Aber da war schon viel in seinem Leben kaputt gemacht. Versteht ihr? Wir können solche Dinge nicht ohne einen bitteren Preis ausprobieren. Ja? Das ist das, was der Teufel sagt. Probier's doch ruhig mal aus. Drogen. Ja? Ganz super. Du hast tolle Gefühle. Du musst das Ding nur einschmeißen und dann öffnet sich dir eine ganz neue Welt. Ja? Und viele, viele junge Menschen sagen, oh ja, warum nicht? Probieren wir's doch mal. Ja? Und dann sind sie in der Falle. Dann sind sie abhängig. Und dann beginnt das Elend, aber dann lässt sie diese Droge nicht mehr los. Und genauso ist es auch mit dieser falschgeistigen Verführung. In dem Moment, wo man sich da hineinbegibt, da kommen Mächte, die einen versklaven. Und wenn man das gemerkt hat, dann ist es schon zu spät. Das möchte ich euch ganz deutlich und klar einmal sagen. Ja, weil das jungen Menschen oft nicht bewusst ist, die sagen, oh, ich probiere doch auch mal was Lockereres aus. Ja? Warum immer dieses mühsame Enge hier bei uns in der Gemeinde? Da gibt es doch ganz andere Gemeinden, da kann man ganz tolle Angebote nutzen. Ja? Passt auf, was hinter der Fassade steckt. Das find ich ganz, ganz wichtig in dieser letzten Zeit. Wie gesagt, diese Gemeindewachstumsbewegung hat sich noch halbwegs christlich gegeben. Inzwischen gibt es also diese neue Strömung, Emerging Church, über die ich auch kurz ein paar Worte sagen möchte. Nicht zuletzt deshalb, weil sie zum Beispiel auch in russlanddeutschen Kreisen eingebrochen ist und da auch erfolgreich Verführung betreibt. Nicht zuletzt durch einen Mann namens Professor Johannes Reimer, den die meisten vielleicht kennen, auch als Buchautor, der auch einmal relativ konservativ angefangen hat, ja, der aber inzwischen nicht nur charismatisch angehaucht ist, sondern eben auch diese moderne Irrströmung der Emerging Church vertritt. Emerging Church, ein englisches Wort, heißt so viel wie die neu aufkommende, sich herausbildende Kirche, nämlich die Kirche der Zukunft des 21. Jahrhunderts. Und die Leute, die diese Strömung vertreten, die sagen, Leute, unsere alten Kirchen und Gemeinden sind dem Untergang geweiht. Sie gehen nicht mit der Zeit, sie sind nicht angepasst an die neue Zeit, die wir haben. Und deswegen werden sie allmählich immer mehr schrumpfen und eingehen. Wenn ihr eure Gemeinden für das 21. Jahrhundert zurüsten wollt, dann müsst ihr umdenken, dann müsst ihr neue Methoden, neue Lehren, neue Gedanken einführen. Ja? Nur so seid ihr erfolgreich. Das ist übrigens dieselbe Verführungstrick, mit der auch die Gemeindewachstumsbewegung gearbeitet hat. Die hat gesagt, Leute, wenn ihr nicht umstellt auf Pop- und Rockmusik und auf die moderne Predigt, dann laufen euch die Leute davon, ihr werdet als Pastoren bald keine Gehälter mehr beziehen können, weil euch die Zahler fehlen in eurer Gemeindemitgliedschaft. Das ist ja dann so in Amerika, da leben die Pastoren vom Geld der Gemeinde und ein erfolgreicher Pastor kriegt viel Geld und ein erfolgloser Pastor kriegt wenig Geld. Und wenn die Gemeinde eingegangen ist, hat man keinen Arbeitsplatz mehr. Und über solche ganz fleischlichen Methoden hat man versucht, die Leute zu ködern und gesagt, das ist dein Erfolgsrezept. Wenn du das anwendest, dann verdoppeln sich deine Umsätze, ja, und deine Einnahmen. Und auf eine ähnliche Weise arbeiten auch diese modernen Leute oder postmodernen Leute der Emerging Church. Sie sagen, wenn ihr unser Rezept nicht anwendet, dann werdet ihr aus Altersschwindsucht eingehen. Wir haben das Erfolgsrezept für das 21. Jahrhundert. Und das, was da eigentlich auch dahinter steckt, man sagt, heute leben wir in der Postmoderne. Postmoderne heißt die Zeit nach der Moderne. Die Moderne, das sagen die Leute so, ja, da hat man an die Vernunft geglaubt, da ist man davon ausgegangen, dass praktisch der Mensch mit seinem Verstand zuverlässige, zutreffende Wahrheiten erkennen kann. Und die Postmoderne, das ist die Zeit, in der der Mensch Zweifel an der Fähigkeit hat, überhaupt etwas richtig erkennen zu können. Ja? Also die Modernisten haben gesagt, oh, wenn wir nur genug forschen, dann kriegen wir alles raus. Ja? Wie der Mensch funktioniert, wie die Umwelt funktioniert, wir haben alles im Griff. Übrigens, ein echter Christ war nie einer von der Moderne. Ja? Ein echter Christ weiß ganz genau, dass das Arroganz ist und Dummheit von den Wissenschaftlern. Ja, wenn wir das mal so sehen, die Moderne war eine antichristliche Bewegung. Begann mit der sogenannten Aufklärung, begann mit der Französischen Revolution, wo man die Kreuze verbrannt hat und die Kirchen geschlossen hat. Und dann hat man in Paris eine Göttin aufgestellt, der man geopfert hat. Und diese Göttin hieß La Raison, die Vernunft. Ja, die Vernunft ist unser Gott. Das haben die Aufklärer gesagt. Ja, der Mensch mit seinem Verstand ist das Maß aller Dinge. Bodenlose Arroganz. Ja, völlig überheblich. Ist ganz klar. Der Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Der Mensch hat Verstand nur als Gnadengabe von Gott bekommen. Und der Verstand des Menschen ist A, begrenzt und B, umnachtet, verfinstert. Ja, so sagt es die Bibel. Gott hat es ihm seiner Gnade geschenkt, dass der Mensch manche Gesetzmäßigkeiten der Natur zuverlässig erkennen konnte. Aber jede Erkenntnis des Menschen ist immer unvollkommen und immer annäherungsweise. Ja? Die vernünftigen Wissenschaftler wissen das auch. Ja? Die sagen, wir haben eigentlich immer nur Theorien und Annahmen und wir müssen die an der Wirklichkeit überprüfen. Und wenn eine Theorie halt nicht funktioniert, müssen wir sie verwerfen und eine neue aufstellen, die die Wirklichkeit besser erklärt. Ja? Also es gibt immer nur annäherungsweise Erkenntnis der Wahrheit in der Wissenschaft. Und nun kommen die neuheidnischen Postmodernen und sagen, es gibt überhaupt keine Erkenntnis. Jeder Mensch ist anders und jeder empfindet nur subjektiv. Der Mensch kann eigentlich überhaupt nichts erkennen. Das ist auch Schwindel. Ja, da fällt man auf der anderen Seite vom Pferd auch wieder runter. Ich habe vor kurzem mit zwei waschechten Buddhisten gesprochen, denen ich so ein Traktat gegeben habe. Ja, und dann haben die so gesagt, oh ja, wir sind Buddhisten. Und dann kam dieser Buddhist und hat gesagt, wissen Sie, ich bin fest davon überzeugt, dieses Auto da, das existiert überhaupt nicht. Das existiert nur in unserer Einbildung. Ja, das gibt's überhaupt nicht hier in Wirklichkeit. Ja. Da habe ich auch gesagt, ja, und wenn Sie sich irgendwo Ihr Knie an einen Stein stoßen, der Stein ist auch nur eingebildet. Ja, natürlich. Ja, also das ist ganz alt, dass man sagt, der Mensch kann gar nichts wissen und erkennen. Es gibt gar keine objektive Wirklichkeit. Es gibt nur unsere eigenen Gefühle und Eindrücke. Ja, so ähnlich sagen das die sogenannten Postmodernen in der Welt. Ja. Und nun kommen falsche Christen und sagen, Leute, auf diesen Zug müssen wir aufspringen. Wir Christen dürfen nicht mehr sagen, Gott hat uns die Wahrheit gegeben in der Bibel. Die Bibel ist auch nur eine Geschichte, die ist gar keine objektive Wahrheit. So fangen diese modernen Christen an, ja, aus der Emerging Church. Sie sagen, wir müssen den postmodernen Menschen nur bedeutungsvolle Geschichten erzählen und ihnen einen Sinn vermitteln. Wir dürfen ihnen nicht mehr sagen, dass die Bibel Wahrheit ist. Sonst werden sie ja abgeschreckt. Ja, sonst nehmen sie uns nicht mehr ernst. Und jetzt müssen wir da eben auch aufpassen, dass wir das unterscheiden. Ja, wie gesagt, in der heutigen Zeit, gerade auch für euch junge Leute, denke ich, ist diese Kult für die Vernunft eine große Gefahr. Manche von euch gehen aufs Gymnasium, manche studieren vielleicht auch oder haben das vor. Ich habe auch studiert, ich bin Akademiker, aber ich muss sagen, als ich mich bekehrt habe, durfte ich wirklich auch erkennen, diese ganze Kult um die menschliche Vernunft ist Götzendienst. Ja? Die Menschenweisheit, sagt die Bibel, kann Gott nicht erkennen. Sie hat ihre Grenzen, selbst die Welt und die Gesetzmäßigkeiten der Welt kann sie nur unvollkommen erkennen. Ja? Das ist viel Stümperwerk. Auch die ganze Wissenschaft, die sich so viel einbildet, wenn man mal dahinter guckt, wie viel Angabe und Hochmut und Bluff hinter der Wissenschaft ist, das ist ein Skandal. Ja, die Professoren, die ihre dicken Bücher schreiben und die oft aufgeblasene, an den Haaren herbeigezogene Gedanken da vertreten, die überhaupt nicht vertretbar sind, bloß damit sie was geschrieben haben und sich abgegrenzt haben, was Neues gesagt haben, das alles ist ein großer Popanz. Ja, da brauchen wir gar nicht ehrfürchtig davor einknicken. Ja, sondern die Bibel sagt etwas ganz Klares. Die Bibel selber ist eine höhere Form von Wahrheit. Sie ist Offenbarungswahrheit. In der Bibel hat der unsichtbare Gott, der uns geschaffen hat, uns sein Wesen, seine Ratschlüsse und seinen Willen geoffenbart durch seine Propheten und Apostel. Und deshalb ist die Bibel etwas Höheres, als jeder Menschenverstand überhaupt begreifen kann. Ja, die Bibel kann nicht Gegenstand der Forschung des Menschenverstandes, der Kritik sein, sondern wir dürfen wissen, Die Bibel ist eine Wahrheit, die uns gegeben wurde, die wir glauben dürfen. Wir können sie nicht mit unserem Verstand erfassen, weil Gott größer ist als wir. Ja? Die Bibel sagt ja, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken, so viel höher, wie die Himmel über der Erde sind. Und deshalb müssen wir lernen, wir können als Christen unseren Verstand und die wissenschaftlichen Methoden durchaus in gewissem begrenzten Umfang anwenden, in den Bereichen des Alltagslebens, wo das möglich ist. Ja? Aber sobald jemand kommt und sagt, ich will die wissenschaftliche Kritik auf die Bibel anwenden, ich will die Bibel in Frage stellen, müssen wir sagen, stopp. Ja? Hier begehst du eine sündhafte Grenzübertretung. Ja? Hier zählt nicht mein Verstand, sondern hier zählt der Glaube an das geoffenbarte Wort Gottes. Ja? Der Mensch steht unter der Bibel und nicht über der Bibel. Und das ist eben jetzt auch in dieser Emerging Church so eine ganz raffinierte Strömung, die praktisch sagt, ja, der Mensch steht über der Bibel. Der Mensch kann die Bibel unterschiedlich verstehen, jeder versteht sie eh anders, deswegen hat die Bibel uns gar nichts Verbindliches mehr zu sagen. Ja? Das ist im Grunde nichts anderes als die liberale Bibelkritik, die vielleicht manche im Religionsunterricht auch schon mitbekommen haben, ja, nur auf einer etwas anders verpackten Art und Weise. Und das Schlimme ist eben diese postmoderne Leugnung, dass es überhaupt verbindliche Wahrheit geben kann, die wird jetzt in die Christenheit hineingetragen. Ja? Und die Leute nennen sich Christen, aber in Wirklichkeit sind sie praktisch Ungläubige, die sich der Mystik öffnen, die ganz verkehrte Quellen anzapfen. Sie sind meistens auch Charismatiker und was sie ganz besonders den jungen Menschen anbieten wollen, ist katholische Mystik und Meditation. Muss ich vielleicht auch nochmal erklären, was Mystik ist. Mystik heißt so viel wie Versenkung. Das bedeutet, dass der Mensch versucht, auf irgendwelche Botschaften aus der Geisterwelt zu hören. Ja? Also Meditation ist ein Weg dazu, dass man sagt, jetzt will ich still werden, jetzt will ich in meinen Körper hineinhören, jetzt will ich meine Atmung verfolgen, jetzt mache ich mich ganz leer, meinen Verstand ganz leer und dann warte ich, dass irgendeine Stimme oder ein Licht oder eine Vision aus der Jenseitswelt kommt. Ja, habt ihr das schon mal mitgekriegt? Gibt es zum Teil in den Schulen als Meditationsangebot zum Stillwerden. Ja, ist im Grund Okkultismus. Ja, die Öffnung auf die finstere Geisterwelt hin. Und genau diese Dinge, die die verdorbene katholische Kirche im Mittelalter entwickelt hat, so katholische Meditation und Mystik, die wird praktisch als Ersatz für wirkliches geistliches Leben von der Emerging Church Bewegung angeboten. Ja, da ist also sozialpolitischer Aktivismus. Man will auf der einen Seite in der Welt mitmachen und will die Welt verbessern und will sie gerechter und schöner machen. Und auf der anderen Seite sitzen die da vor Kerzen und vor Ikonen und meditieren und meinen, sie könnten dadurch Christus näher kommen. Bekehrung ist ein Schimpfwort, das gibt's nicht, das darf's nicht geben. Ja? Wiedergeburt kennen sie nicht, sondern sie sagen, nein, ich versuche dem Göttlichen zu begegnen, indem ich meditiere und mich versenke. Ja? Und das ist eine ganz gefährliche Sache. Ja? Da können viele junge Leute drauf reinfallen. In gewisser Weise ist ein Vorläufer, vielleicht habt ihr davon schon gehört, die Taizé-Bewegung. Ja? Auch von der katholischen Kirche gesteuert, auch mit so Kerzenschein und Mystik und so Hockern, wo man dann kniet und still wird und sich versenkt und meint, man kommt dadurch Gott näher. Ja, ich habe das auch mal eine Zeit lang kennengelernt. Ja, also diese Dinge kommen jetzt ganz massiv unter die Jugend, unter die christliche Jugend, eben eine Mischung aus Friedensaktivismus, sozialpolitischem Aktivismus. Die Leute wollen die Welt verändern, die Welt besser machen, das Reich Gottes hier in dieser Welt schon verwirklichen. Das ist auch eine Lüge. Wir haben das gestern gehört. Das Reich Gottes kommt erst, wenn Christus selber, der König, der Messias, wiederkommt. Und dann wird es mit Gericht kommen. Und diese Leute sagen, das Reich Gottes wird immer mehr verwirklicht, wenn aktivistische Christen sich engagieren in allen Bereichen der Gesellschaft und die Gesellschaft besser und friedlicher machen. Ja, das ist übrigens auch das Programm des New Age und das Programm der UNO, der Weltregierung, des Antichristen. Wir wollen als Menschen alle zusammenhelfen, um die Welt besser zu machen. Da müssen wir Christen sagen, nein, ja, da machen wir nicht mit. Die Welt kann nicht durch die Bemühungen sündiger Menschen besser gemacht werden. Frieden und Hoffnung für diese Welt gibt es allein durch den wiederkommenden Herrn Jesus Christus. Ja? Passt mal drauf auf, also das werdet ihr immer wieder feststellen. Wir müssen gemeinsam diese Welt besser und gerechter machen. Jeder muss mithelfen. Klingt ganz toll, aber im Grund ist es antichristlich. Ja? Im Grund sagt es wie die Turmbau zu Babel, wir als Menschen verbünden uns und machen ohne Gott die Sache besser. Ja? Und das kann der Mensch nicht. Ja? Er kann es nur, wenn Christus kommt und diese Welt verändert durch sein, indem er sein Reich aufrichtet, dann können die Gläubigen da mitwirken daran, aber nicht heute. Also das sind so Gedanken, die da immer mehr einkommen. Und dann eben die andere Seite, ausflippen zu Pop- und Rockmusik, also extrem auch bei diesen Gemeinden, diese sogenannte Anbetung als Ekstase-Disco. Diese Leute, die da in der Emerging Church, in dieser neuen Jugendströmung tätig sind, kommen zum Teil also aus Gothic Rock und aus Rave. Das ist also sind die extremsten Ausläufer der Rock- und Popmusik. Ja. Das haben die betrieben als sogenannte Christen und führen das praktisch auch in diesen Jugendkirchen und Gemeindeströmungen ein. Und dann kommt eben dazu diese Mystik, sei still, warte auf das, was die Stimme in dir sagt. Weißt du, wenn du sowas machst und wartest auf das, was die Stimme in dir sagt, dann kommt der Teufel und redet zu dir. Ja? Ich habe das mal gemacht in meiner charismatischen Zeit. Ja? Und es war Gott sei Dank so absurd zum Teil, dass ich selber gedacht habe, das kann eigentlich nicht das Reden Gottes sein. Aber die Leute, die uns da verführt haben, haben gesagt, sei still, schalte all deine Gedanken aus und höre in dich hinein. Und was du dann hörst, das schreibe auf, es ist das Reden Gottes zu dir. Ja? Und wenn man sowas macht, dann kann man seinen Verstand verlieren und kommt auch in übelste Verführungen rein. Ja? Das darf man nie machen. Gott redet durch die Bibel, nicht durch innere Stimmen. Ja? Und wir können nicht Gott begegnen durch Techniken, indem wir zum Beispiel atmen. Ja, das sind zum Beispiel solche Dinge, dann sagen die, ja, nun atme mal ganz still und dann sage, ich atme die Güte und Liebe Gottes ein. Ich atme alle meine Sünde und alles Belastende aus. Ja, und so geht's dann immer. Ich atme die Liebe und Güte Gottes ein. Ich atme alles Sündige und Belastende aus. Ja, und das sagt man 50 Mal. Ja, und dann ist man irgendwo woanders. Ja, aber das ist heidnische Okkultismus. Ja, ihr lacht, aber wisst ihr, solche Dinge machen die Leute. Ja, ich habe sowas früher auch gemacht, sowas Ähnliches in der Zen-Meditation, im Okkultismus macht man solche Dinge. Man versucht durch Techniken Gott herbeizuzaubern, sich sozusagen in veränderte Bewusstseinszustände zu bringen, um angeblich Gott zu begegnen. Aber die Bibel sagt ganz klar, damit begegnest du nur dem Gott dieser Welt, dem Satan. Ja? Für den echten, wahren Gott gibt es nur einen Zugang, eine Tür. Wir wissen das, das ist der Herr Jesus. Der Glaube an ihn, nicht Technik. Ja? Die Bibel sagt, plappert nicht wie die Heiden, aber diese Leute plappern wie die Heiden. Sie haben Mantras. Ja? Sie sagen zum Beispiel auch, du musst das Jesusgebet sprechen. Ja? Das klingt so schön, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Und das muss man bei jedem Ausatmen sagen, 100 Mal, 200 Mal. Ja? Das ist genau ein heidnisches Mantra, ja? Bloß mit einem frommen Deckmantel. Ja? Das ist genau das, wovor der Herr Jesus gewarnt hat. Das kommt jetzt in diesen modernen Strömungen hinein, und zwar zu jungen Menschen, die das zum Teil gar nicht durchschauen, die das gar nicht verstehen können, wie gefährlich das ist. Ja? Also hier haben wir es wirklich mit endzeitlichen Verführungen zu tun, die in einer ganz gefährlichen Dimension nach der Jugend greifen. Und das möchte ich einfach noch einmal betonen auch. Das ist natürlich etwas, was viele junge Leute schwer verdauen können. Aber es ist einfach so, Gott sagt, dass die Kinder sich ihren Eltern unterordnen sollen, dass die Jüngeren sich den Ältesten unterordnen sollen. Warum sagt es Gott? Nicht, weil er die Entfaltung der Persönlichkeit gewaltsam beschneiden will, sondern aus Liebe, aus einem Bedürfnis des Schutzes. Wisst ihr, das kann ich jetzt vielleicht mit 55 Jahren so ein bisschen sagen, es gibt im Geistlichen und im Natürlichen manche Dinge, die kann ein junger Mensch überhaupt noch nicht beurteilen. Ja, die sehen toll aus, aber die Auswirkungen sind übel. Und wenn man einfach ein Stück geistliche und Lebenserfahrung hat, dann weiß man das. Dann sieht man das. Ja, aber ein junger Mensch, der naiv ist, ein Stück, der noch unerfahren ist, der sieht es nicht. Ja, die Bibel spricht eine ganze Weile in den Sprüchen von dem Naiven, von dem Unbedachten, von dem, der ein Stück unverständig ist. Und ihr Lieben, das seid ihr alle. Darf ich das euch mal so sagen? Ganz einfach von Natur aus, weil gewisse Dinge, da genügt es nicht, dass man vielleicht einen hohen IQ hat, ja, oder in der Schule war und vielleicht ein Durchblicker ist, ja, und sagt, oh Mensch, ich bin auf dem Gymnasium gewesen, meine Eltern waren nur in der Volksschule und haben nur eine Lehre gemacht, ich bin doch klüger als meine Eltern. Oh, Fehlschaltung, ja. Und da müssen wir eben aufpassen. Ja, es gibt gewisse Dinge, die lernen wir nur durch Reife, durch Erfahrung. Ja. Reife und Verständnis ist wachstümlich. Und ein junger Christ kann gar nicht ein komplettes, tiefes Verständnis haben. Ja, da gibt es schon auch Unterschiede, aber gewisse Dinge gehen nur, indem man 10, 15, 20 Jahre dem Herrn nachgefolgt hat. Dann wachsen die. Ja. Auch bei jemand, der vielleicht sehr intelligent ist und sehr eifrig ist und trotzdem braucht er 10, 15 Jahre, bevor er ein gewisses Maß an Reife und Einsicht erreicht hat. Ja. Und deswegen sagt die Bibel, die Kinder sollen sich ihren Eltern unterordnen und die Jüngeren den Ältesten. Weil es zum Beispiel gewisse Gefahren gibt, jetzt auch gerade wie in diesen Verführungsströmungen, da sagen die jungen Leute, oh Mensch, ich guck mir das selber mal an. Ja, ich habe das früher auch gedacht. Ich kam in die Charismatik rein, in diese Verführung mit einem geistlichen Babyalter von 1,5 Jahren so etwa, ja. Ganz jung im Glauben, ich habe gedacht, oh, wenn da wirklich verführerische Geister sind, dann offenbart mir das Gott, dann spüre ich das sofort, dann werde ich da gleich Herzklopfen bekommen und Schauer über den Rücken gehen und das merke ich sofort, das blicke ich, wenn da der Teufel am Werk ist. Ja, ich habe gar nichts geblickt, ja, das fühlte sich alles toll an. Ich habe keine biblische Gründung gehabt, ja, ich wurde gewarnt, aber ich habe die Warnungen in den Wind geschlagen, ja. Und ich erinnere mich noch, wir waren dann 4 Jahre drin, das sind 4 Jahre, die werden mal brennen. 1. Korinther 3, wenn ich vor dem Herrn stehe, ja, da werde ich da ganz, ganz viele Eifer und Bemühungen und Irrwege brennen sehen. Das weiß ich jetzt schon. Ne? Holz, Heu und Stroh. Ein anderer Bruder, den ich damals in meinem Eifer eingeladen hatte, etwa im gleichen Alter wie ich, der sagte damals, nein, ich gehe da nicht mit hin zu deinen Charismatikern. Ich sagte, wieso denn nicht? Guck das doch mal an. Er sagte, nee, ich bin in der Gemeinde drin und meine Ältesten haben mich gewarnt vor der charismatischen Bewegung. Sie haben gesagt, das ist Verführung. Und ich kann das nicht so genau beurteilen, aber ich will mich meinen Ältesten unterordnen, wie es in der Bibel steht. Deswegen gehe ich nicht zu deinen Charismatikern. Und der blieb bewahrt. Ja, der hat diese ganzen Irrwege nicht mitgehen müssen. Ich habe mich damals geärgert über ihn. Ich musste zugeben, eigentlich handelt er biblisch richtig. Versteht ihr das? Ja? Gott hat es als Schutz gemacht, dass man als junger Mensch erst einmal, bevor man eigene Wege geht und selber ausprobiert und sagt, ich bin doch gescheiter als meine Ältesten und als meine Eltern, dass man da erst einmal sich unterordnet und wartet, bis man selber reif ist und in der Lage ist, Dinge zu durchschauen. Und ich weiß das, dass es dann Christen gibt, die vielleicht schon mit 25, 30, unsere Kinder fangen jetzt schon an, dass sie sagen, jetzt wissen wir, dass euer Rat da richtig war. Ja? Früher haben wir das nicht einsehen wollen und können. Ja? Aber im Grund hattet ihr da recht. Ja? Und wenn, lass mal einen Christen 35, 40 sein, ja? Ja, da versteht ihr übrigens auch eure Eltern besser. Ja? Wenn ihr selber mal verheiratet seid und Kinder habt, ja, dann versteht ihr plötzlich eure Eltern, die euch so unverständlich waren, wo ihr überhaupt nicht blicken konntet, wieso die so komische und willkürliche Anordnungen geben, dann versteht ihr sie plötzlich und sagt, ach, so ist es. Ja? Aber dazu müssen wir erstmal Lebenserfahrung gewinnen. Versteht ihr? Und deswegen ist es ein Schutz und eine Gnade Gottes, wenn es bibeltreue Gemeinden gibt, die zum Beispiel sagen, wir grenzen uns ganz klar ab. Macht es nicht, singt keine charismatischen Lieder, geht nicht in diese Kreise, bleibt auf dem engen Weg, auf dem schmalen Weg. Und da kann ich euch nur von Herzen ermutigen, dass ihr euch das sagen lasst. Dass ihr nicht in diesem Hochmut rangeht und sagt, ich weiß das besser als meine Eltern und meine Ältesten. Ich bin selber cool. Das ist Denkweise der Welt. Ja. Ich bin selber cool. Ich kann das selber checken. Ja, sagt man ja heute. Ja? Und dann checkt man nämlich gar nichts. Ja? Sondern man merkt dann viel zu spät, Mensch, jetzt habe ich irgendwo ein Stück mein Leben ruiniert. Ja? Jetzt weiß ich zwar, dass es falsch war, ja? Aber ich habe Jahre in den Sand gesetzt. Und ich sage euch eines, in diese Verführungsströmung, da lässt man sich nicht ohne einen bitteren Preis verstricken. Ich selber kenne manche, die zum Beispiel aus der Charismatik erst rauskamen, nachdem sie wirklich in der Psychiatrie waren. Das ist nicht der einzige, von dem ich da vorher erzählt habe. Ein junger Bruder, der inzwischen schon 8 Jahre ganz klar den Weg mit dem Herrn geht, Lehrer ist, sehr belastbar ist, der war am Ende seines Studiums nach so ein paar Jahren Charismatik in der Psychiatrie. Der hat nicht mehr gewusst, was hinten und vorne ist. Der war völlig am Ende. Verzweifelt, er hat Stimmen gehört, ja, der hat Fratzen gesehen, Dämonen gesehen, weil er diese Geister in sich eingelassen hat, ja, und der musste bis ganz runter, bevor er wirklich gebrochen hat, ja, und dann Buße getan hat und dann frei wurde, ja, und dann hat er noch ein paar Jahre zu kämpfen gehabt, bis er stabil wurde, ja, und das ist nicht ohne, wenn man sich in diese Verführungsströmungen rein verstricken lässt, ja, und diese Lehren. Man muss wirklich wachsam sein und prüfen. Und in jungen Jahren ist das Allerbeste, was man tun kann, dass man sich wirklich auch auf den Rat gottesfürchtiger Eltern und Älteste verlässt und so viel Demut und Weisheit hat zu sagen, ich weiß, dass ich noch unreif bin. Den Mut wünsche ich euch, ihr Lieben. Ja? Ihr seid es noch. Das darf ich euch mit 55 sagen. Ja? Ihr seid es noch, ob ihr es glaubt oder nicht, ob ihr es zugebt oder nicht. Aber der, der es zugibt, der ist wahrhaft weise. Ja? Und der wird auch beherzigen, was die Sprüche sagen. Die Sprüche, da redet nämlich der himmlische Vater zu seinem Sohn und zu seinen Töchtern. Und was sagt er? Mein Sohn, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Ja? Erwirb Verständnis, erwirb Weisheit, ja? Erwirb Zucht. Alle Sachen, die will man als junger Mensch gar nicht, die will man eigentlich am liebsten abschütteln von sich, ja, vom Fleisch her. Aber das ist der Weg zum Segen. Der Weg zum Segen führt durch Unterordnung und Demut. Wir haben das in Jakobus 4 heute Morgen auch gehört. Und das möchte ich euch ans Herz legen, gerade weil es so unpopulär ist und euch ganz sicher ein Stück gegen den Strich geht. Ja. Aber es ist trotzdem wahr. Das kann ich euch nur bezeugen. Ja. Und ihr seid Gesegnete, wenn ihr auf diesem engen Weg bleibt und dem Teufel nicht glaubt, der sagt, der breite Weg macht Spaß und er führt auch in den Himmel. Ja? Ich möchte dazu euch noch mal etwas lesen aus dem 2. Timotheusbrief. Dieser 2. Timotheusbrief, der ist in dieser Beziehung sehr, sehr wertvoll. Ich kann es euch nur auch ans Herz legen, ihn gerade als junge Leute immer wieder mal zu studieren und darüber nachzudenken, was dieser Brief uns zu sagen hat. Ich lese mal aus dem 3. Kapitel ein paar Verse. Da lesen wir zunächst einmal eine Kennzeichnung unserer Zeit. Vor 2000 Jahren geschrieben, durch den Geist Gottes eingegeben, ein Porträt der Christenheit, der modernen Christenheit heute. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ich studiere diese moderne Christenheit jetzt schon über viele Jahre, habe sie selber von innen kennengelernt. Ich kann nur sagen, das ist ein erschreckend zutreffendes, genaues Porträt des geistlichen Zustandes genau dieser modernen, lockeren Alternativchristenheit, Pseudo-Christenheit, sage ich. Ja? Denn sie ist eine Lüge, sie ist nicht echt. Ja? Hier wird gesagt, die Menschen werden sich selbst lieben. Und es ist genau der Kern eigentlich. Ja? Eigenliebe, Selbstzucht. Das finden wir immer wieder auch in den Äußerungen zum Beispiel der Emerging Church, auch dieser Gemeindewachstumsbewegung, dieser ganzen modernen Strömungen. Liebe dich selbst, verwirkliche dich selbst. Bei uns kannst du dich selbst verwirklichen. Ja? und zur Erfüllung kommen, indem du dich selber verwirklichst. Wie kommen wir zur Erfüllung? Indem wir uns selbst verleugnen, unser Eigenleben in den Tod geben und ganz für Christus leben. Das ist der einzige Weg, wie er zur Erfüllung kommt, ihr Lieben. Ja? Ganz Hingabe an den Herrn. Und das ist genau das, was dort nicht passiert, sondern man will den eigenen Willen durchsetzen, man will sich selber verwirklichen, die eigenen Begierden verwirklichen, man will diese dämonische Pop- und Rockmusik hören und sich da in Ekstase tanzen. Man will unbedingt das Vergnügen haben und man behauptet trotzdem, man liebe Gott, ja, was nicht geht. Ja, wenn ich mein eigenes Vergnügen suche, dann bin ich fern von Gott. Ja. Und die Bibel sagt, sie haben einen äußeren Schein von Gottesfurcht. Da ist eine Fassade von christlich, ja, steht überall christlich drauf. Aber die Kraft kennen sie nicht. Die Wiedergeburt, die Heiligung. Die Kraft kennen sie nicht. Sie verleugnen diese Kraft. Und was soll ein gottesfürchtiger, echter Gläubiger tun? Von diesen wende dich ab. Ganz klare Sache. Ja? Dieses moderne Christentum mit seinen attraktiven Angeboten, wo alles Mögliche angeboten wird, Fantasy, Meditation, alles, was die Welt bietet, bloß ein bisschen christlich angestrichen, ja. Das sollen wir verabscheuen. Von dem sollen wir uns abkehren. Da sollen wir nicht mal ein bisschen davon probieren wollen, schnuppern wollen, sondern es meiden, den größtmöglichen Abstand zwischen uns und diese Strömungen setzen. Das sagt die Bibel. Das sagt das Wort Gottes. Und es sagt es nicht umsonst. Ich lese mal weiter aus 2. Timotheus 2. Ab Vers 19, da heißt es, aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet. So fliehe nun die jugendlichen Lüste oder die Begierden der Jugend, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Wort, gerade auch für junge Leute in der heutigen Zeit. Man hat ja gerne Gemeinschaft. Man vergnügt sich auch gerne mit anderen jungen Leuten. Ist auch nicht unbedingt falsch. Aber man muss gut wissen, mit wem hat man Gemeinschaft, mit wem ist man zusammen, wessen Gemeinschaft sucht man. Die Bibel sagt hier ganz klar, dass die Christenheit ist ein großes Haus. Und Gott duldet es, dass in diesem Haus nicht nur silberne und goldene Gefäße sind. Ja? In diesem Haus sind auch irdene Gefäße, schmutzige Gefäße, unreine Gefäße, die Gott nicht gebrauchen möchte und nicht gebrauchen kann. Ja? Die stehen da neben den echten. Scheinbar kümmert sich Gott gar nicht drum. Wir lesen in einem Gleichnis, der falsche, giftige Afterweizen, der Pseudoweizen, der wird nicht sofort ausgerottet. Ja? Der wird erst ausgerottet am Ende der Zeit. Ja? Dann wird Gott Gericht üben und dann werden die falschen Christen erschrecken und sie werden sagen, Herr, Herr, haben wir nicht. Und Gott wird sagen, Christus wird sagen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Ja? Das wird dann sein, nicht jetzt. Ja? Jetzt können Sie noch sagen, oh, Jesus liebt mich, ich habe so viel Erfolg, Gott segnet mich, ist alles gut bei mir. Ja? Kein Feuer vom Himmel, ja? Kein Zeichen, dass es nicht wahr ist. Ja? Die Lüge darf neben dem Echten bestehen in der Christenheit. Und dennoch, Gott weiß, wer ihm wirklich angehört. Und die Gläubigen dürfen wissen, dort wo Sünde geduldet wird, dort wo die Ungerechtigkeit mit hineingebaut wird in ein religiöses System, da ist Gott nicht. Das ist nicht echt. Ja? Und deswegen sollen wir uns absondern, wir sollen uns reinigen von diesen falschen Gefäßen. Ja? Wir sollen persönlich die Gemeinschaft mit denen suchen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Ihr Lieben, das ist so wichtig, dass ihr wirklich versteht, es geht darum, dass wir nicht, dass wir uns zu einer Gemeinde halten, wo wir zur vollen Entfaltung kommen, wo wir Spaß haben, wo wir lockere Freiheit haben und alles machen können, was uns Spaß macht. Vor einer solchen Gemeinde würde ich mich elend fürchten. Ja? Sondern wir brauchen die Gemeinschaft mit solchen, die aus lauterem Herzen dem wahren Herrn Jesus noch dienen wollen, die in der heutigen Zeit noch gottesfürchtig sind und nach Heiligung streben. Ihr Lieben, wenn ihr das mal aus dem Licht der Ewigkeit sehen werdet, werdet ihr Gott noch danken, dass ihr in einer konservativen, bibeltreuen Gemeinde seid. Ich weiß nicht, ob er es jetzt schon tut. Vielleicht tun es manche gar nicht. Sind vielleicht schon innerlich fast ausgezogen. Aber ich kann euch nur sagen, es ist ein großer Schutz und ein großer Segen, in einer Gemeinde zu sein, die eine gottesfürchtige und geheiligte Ausrichtung hat. Ihr werdet es irgendwann mal merken, entweder zu eurem Schaden und eurem bitteren Leid oder aus Dankbarkeit, je nachdem, welchen Weg ihr geht. Aber ganz klar ist, solche Gemeinden sind ein Schutz und Gott will, dass die gottesfürchtigen jungen Menschen eine solche Gemeinde suchen. Nicht eine Gemeinde, die ihnen Freiheit für ihr Fleisch gibt, sondern eine Gemeinde, die sie noch ermahnt und zurechtweist und ihnen die unangenehmen Dinge sagt. Freut ihr euch darüber? Seid ihr dankbar, wenn ihr, ich habe euch auch hoffentlich ein paar unangenehme Dinge gesagt, seid ihr dafür dankbar? Oder denkt ihr, schon wieder dieses enge, alte, konservative. Ja? Prüft mal euer Herz vor Gott. Ich sage euch nur eines, ihr werdet Gott noch auf den Knien danken für die Zeit, die ihr in einer konservativen, bibeltreuen Gemeinde sein durftet. Und ich kann euch sehr nur ans Herz legen, bleibt dabei. Geht nicht in die große, schöne Weite, dort wo der breite Weg angepriesen wird als die tolle Alternative für junge Christen. Ich kann es euch nur von ganzem Herzen sagen. Ich war da auf dem breiten Weg. Ja? Und ich kann nur Gott immer wieder dafür danken, dass er mich aus lauter Gnade da wieder herausgerettet hat. Ja? Herausgerettet. Ja? Und deswegen sucht die Gemeinschaft mit denen, die wirklich den Herrn, den echten Herrn, noch in Lauterkeit anrufen. Sucht die Gemeinschaft mit denen, die euch ermahnen, statt euch irgendwo zu loben oder euch irgendwelche Visionen zu geben. Ihr seid berufen, Missionare zu sein und die großen Männer und Frauen Gottes zu sein und euch selber zu verwirklichen. Ja? Das machen zum Beispiel die Charismatiker. Ja? Der Teufel weiß schon, was er will. Ich weiß zum Beispiel, wir haben damals eine Vision miterlebt, weiß, waren wir als Männer zusammen mit so einem Propheten von den Charismatikern und da hat er gesagt, Gott hat mir geoffenbart, dass jeder, der in diesem Raum ist, einmal eine führende Stellung im Reich Gottes innehaben wird. Und dann waren wir alle ganz angetan und haben gesagt, oh, tatsächlich, wir können Karriere machen, wir können führende Plätze im Reich Gottes einnehmen, aber jetzt müssen wir uns an den Propheten halten, denn der weiß, wie unsere Karriere weitergehen wird. Ja, es war ein ganz plumper Trick. Ja, ein anderes Mal hat der falsche Geist da irgendeiner Frau geweissagt, die noch nicht mal richtig bekehrt war. Du wirst an den Enden der Erde die Hölle plündern. Du wirst eine Missionarin werden, die Tausende zum Glauben führt. Ja? Später habe ich das mitgekriegt. Die Frau hat jemand geheiratet, hat zwei Kinder, es wohnt in einem Haus in Ludwigsburg. War gar nichts. Ja? Eine völlig falsche Vision. Aber es dient dazu als Köder. Ja, um die Leute anzulocken, dass sie anbeißen, dass sie einsteigen, dass sie sagen, ich will auch die Geistertaufe, ich will auch mitmachen bei der großen Endzeitbewegung. Ja? Also da müssen wir ganz arg aufpassen. Der Teufel versucht uns schön zu reden, uns zu locken, unser Ich aufzublasen und groß zu machen. Gott führt uns in die Demut, in die Buße, er weist uns zurecht, weil er uns liebt. Ja? Genauso wie Eltern das machen, weil sie die Kinder lieben, nicht weil sie sie schikanieren wollen. Und das, denke ich, solltet ihr in aller Wachsamkeit bedenken vor Gott, dass es ein Segen ist, in einer Gemeinschaft zu sein, wo der schmale Weg noch ganz klar verkündigt wird als der einzig richtige. Ja? Wenn ihr euch verlocken lasst, auf diesen breiten Weg zu gehen, dann wisst ihr nicht, wo das enden wird. Wenn ihr nicht zurückkommt von dem breiten Weg, dann wisst ihr, es endet im Verderben. Das sagt der Herr. Und was der Herr sagt, stimmt. Nicht, was der Teufel sagt oder irgendwelche Irrlehrer. Ja? Der breite Weg endet im Verderben. Das kann man 100% sicher sagen. Ja? Von daher dieser Appell an euch, dass ihr wirklich den schmalen Weg gerne geht, dass ihr auch versteht, warum er wichtig ist. Wir haben heute Morgen davon gehört, göttliche Wege sind Wege, auf denen unser Fleisch, unser Eigenleben in den Tod kommt. Ja, das sind Kreuzeswege, Sterbenswege. Ja, das Ich muss ein Stück sterben, damit Christus in uns Gestalt gewinnt. Und das möchte ich euch auch noch am Abschluss einfach nahelegen. Ja, das, was die Bibel sagt, Römer 12, Vers 1 und 2, das ist eigentlich so ein wunderbarer Weg zu echter geistlicher Erfüllung. Da heißt es ja, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ich kann das nur bezeugen, in dem Moment, wo ihr euch wirklich dem Herrn Jesus ganz hingebt, ganz unterwerft, wirklich euch unter seine Herrschaft begebt und euer Eigenleben in den Tod gebt, in dem Moment werdet ihr glückliche Christen sein, glückliche Nachfolger des Herrn. Solche, die nicht Mangel leiden an dem Wasser des Lebens. Die große Gefahr bei jungen Menschen ist, dass sie ein zwiespältiges Herz haben. Wir haben heute Morgen darüber gehört. Ja, man will ein bisschen bei der Welt mitmachen, ein bisschen Selbstverwirklichung. Man will auch schon Christus nachfolgen. Klar, man weiß ja, das ist eigentlich das Richtige, aber so ganz, das will man noch nicht. Vielleicht später mal, wenn ich älter bin. Und wisst ihr, dann beraubt ihr euch der eigentlichen Segnungen und Freuden des Christentums. Wir haben das früher auch gedacht. Wir wollten gerne die Auferstehungskraft Christi haben in unserem Leben als Charismatiker, aber wir waren nicht bereit, den Preis zu bezahlen. Und der Preis ist laut Römer 6 mit Christus gekreuzigt und gestorben und mit Christus auferstanden. Versteht ihr? Wenn wir nicht unser Eigenleben in den Tod geben, wenn wir nicht uns dem Herrn hingeben und zur Verfügung stellen als ein lebendiges Opfer, dann erfahren wir auch nicht die Auferstehungskraft Christi. Die Freude, die Kraft, die Erfüllung. Ich kann nur sagen, seit ich diesen Weg gehe in der Hingabe an den Herrn, habe ich eigentlich nie Mangel an Freude, Kraft und Erfüllung gehabt. Ja? Ich habe ein freudiges Leben führen dürfen als Christ und durfte wirklich erfahren, der Herr füllt meinen Mangel aus und er trägt und er führt wunderbar auch durch Leiden und Schwierigkeiten hindurch. Ja? Aber es ist ganz klar, solange wir noch zwiespältig sind, solange wir noch unser Eigenleben festhalten wollen, da sagt der Herr, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Ja? Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Und da möchte ich euch wirklich anspornen und Mut machen, das ist die Wahrheit. Ich kann nur sagen, für mich, wo ich das gemerkt habe, wo ich diesen Schritt tun durfte durch Gottes Gnade, da durfte ich auch erfahren, dass die Verheißungen, die damit verbunden sind, wahr sind. Und ich denke, jeder von euch darf das auch und kann das erfahren. Und schaut, ihr habt eure Lebenszeit vor euch, es ist eine kostbare Zeit. Ich bin erst mit 30 Jahren zum Glauben gekommen. Ne? 30 verschwendete Jahre, menschlich gesprochen. Ja? Es ist kostbar, wenn man schon mit 15, 16, 17, 18 von ganzem Herzen dem Herrn nachfolgen kann und auch wirklich Frucht für ihn bringen kann. Ihr braucht nicht warten mit der Erfahrung der Fülle des Christus und denken, jetzt muss ich noch so ein paar armselige weltliche Vergnügungen mitnehmen. Das ist Torheit. Ja? Das ist ganz falsch gerechnet, ganz falsch gedacht. In dem Moment, wo ihr dem Herrn euer Leben ganz hingebt, da verliert ihr gar nichts dabei, aber ihr gewinnt etwas überaus Kostbares. Und dann wird euer Leben Kraft haben und dann werdet ihr auch nicht in Gefahr sein, den Verführungen der modernistischen Pseudo-Christenheit zu erlegen. Denn wenn ihr das Echte einmal erfahren habt, dann braucht ihr auch keine Fälschungen mehr. Und das möchte ich euch von Herzen wünschen, dass der Herr euch da Gnade gibt, dass der Herr euch da wirklich auch gibt, dass ihr bereit seid, diesen biblischen Weg der Nachfolge zu gehen. Er wird seine Verheißung ganz gewiss erfüllen, wenn ihr auch oft nach seinem Wort handelt. Ja, ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten und wenn Interesse besteht, könnten wir auch kurz danach noch Fragebeantwortungen machen.